Psalm 19 und ich lese uns Verse 8 bis 10. Heute wollen wir weiter gemeinsam das überdenken, was wir am letzten Sonntag angefangen haben, schon zu studieren, und zwar die Allgenugsamkeit der Heiligen Schrift, der Bibel. Allgenugsamkeit, nicht Genügsamkeit, wie ich das ausgesprochen habe letztes Mal, sondern Genugsamkeit. Die Bibel ist genug. Verse 8 bis 10, ja? Aus Psalm 19. Die Weisung des Herrn, was ist die Weisung des Herrn? Das ist sein Wort, ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Gesetz des Herrn, wieder das Wort Gottes, ist zuverlässig und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn, ist das Wort Gottes, sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewig. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Wir verneigen uns zum Gebet. Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, wenn wir heute über dein Wort nachdenken, so willst du uns selbst die Gnade geben und das Herz aufschließen für die Wahrheit darüber, dass dein Wort für alles ausreichend ist. Wir brauchen dein Wort, wir müssen dein Wort haben, wir müssen es studieren, wir müssen es lesen, auswendig lernen und wir müssen das Wort ausleben. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen und wir danken dir für das Vorrecht, dass wir genau heute auch an diesem Sonntag über dein wunderbares Wort, das du uns darreichst in der Heiligen Schrift, wir dürfen es haben. Wir haben die Freiheit, es zu lesen und ja, wir ehren und preisen dich dafür im Namen Jesu. Amen. Ich bin mir nicht sicher, ihr Lieben, aber es gab wahrscheinlich keine Zeit in der Geschichte der Menschheit, in der die Autorität der Bibel so untergraben wurde oder in Frage gestellt wurde wie in unserer Zeit. Der moderne Mensch sagt, die Bibel ist ein Märchenbuch. Und nicht nur das. Und ihr habt das auch mitbekommen, was gerade auch in unserem Land passiert. Man möchte die Bibel als Hassliteratur deklarieren. Stellt euch mal vor. Ja? Und leider ist es so, dass die Kirchen, dass die Gemeinden, dass die Prediger sich einschüchtern lassen von dieser teuflischen Propaganda. Und genau das ist es. In vielen Kirchen wird eher menschliche Philosophie gepredigt und manches andere, aber nicht mehr das Wort Gottes. Ich habe diese Geschichte schon erzählt von einem Freund, der hier in Kelowna eine Gemeinde gesucht hat. Er ist aus Ontario gekommen und wollte hier in Kelowna sich einer Gemeinde anschließen und ist von einer zur anderen Gemeinde gegangen und gesessen bei Gottesdiensten, zugehört und sagt, das Wort Gottes wird nicht mehr gepredigt. Er sagt sogar bei einer Gemeinde, er war so beeindruckt von der Gabe des Predigers zu kommunizieren, zu predigen. Er sagt, das war fantastisch. Und er hat aber gedacht, irgendwas fehlt. Und dann hat er sich überlegt, er hat nicht einmal das Wort Gottes aufgeschlagen, nicht einmal die Bibel aufgeschlagen und es gelesen. So, ich rede nicht einfach so theoretisch daher, sondern das ist das, was wir heute erleben. In unseren Gemeinden, das Wort Gottes wird nicht mehr gepredigt. Ja? Es wird kaum davon gesprochen, was Sünde ist. Wird kaum darauf hingewiesen, dass es die Verdammnis tatsächlich gibt. Es wird nichts darüber gesagt, dass Homosexualität in der Heiligen Schrift eigentlich als eine verderbliche Sünde dargestellt wird und so weiter und so weiter. Ja? Ihr habt wahrscheinlich von diesem Prediger, ich könnte irgendeinen Prediger nennen, aber ich nenne nur diesen einen, Andy Stanley. Kennt ihr diesen Prediger, Andy Stanley? Er dient in einer sehr großen Gemeinde. Sein Vater war noch auf der richtigen Spur, aber der Sohn nicht mehr. Ja, und vor einigen Jahren hat er einen Satz ausgesprochen, er sagte, es ist Zeit für uns als Christen, sich von dem Alten Testament zu lösen. Stellt euch mal vor. Ja, so für ihn ist das Alte Testament nicht das Wort Gottes. Und ich denke, auch das Neue Testament ist für ihn nicht das Wort Gottes, wenn man seinen Predigten zuhört. Und ich hoffe, ihr hört nicht seinen Predigten zu. Ja? So, wir haben letzten Sonntag nicht so sehr darüber nachgedacht oder nicht so sehr darauf gehört, was andere Menschen über die Bibel sagen, sondern wir haben die Bibel einfach für sich sprechen lassen. Ja? Und diese simple Frage haben wir gestellt, ganz am Anfang unserer Betrachtung: Reicht die Bibel aus für unser Leben? Ist das Wort Gottes zureichend für alle Lebensfragen, für alle unsere Entscheidungen? Und letzten Sonntag haben wir schon festgestellt, studierend, dass das, was die Bibel über sich selbst sagt, dass die Bibel als das Wort Gottes eigentlich genug ist, ja, um ein gutes, ein gerechtes, ein sinnerfülltes Leben zur Ehre Gottes führen zu können. Und unter anderem haben wir festgestellt, und das ist, worauf Jesus ja auch uns aufmerksam gemacht als Leser: die Kraft Gottes ist in diesem Wort. Die Kraft Gottes ist in diesem Wort. Und deshalb habe ich auch gesagt, es ist gut, wenn wir in unserem Zeugnis das weitergeben, was wir erlebt haben, aber immer wieder das Wort Gottes zitieren, auf das Wort Gottes hinweisen. Ja, und die Menschen herausfordern, das Wort Gottes zu lesen. Ich möchte zwei Illustrationen dazu erzählen, weil ich letzten Sonntag keine Zeit dazu hatte, die ganz klar davon sprechen, dass die Kraft Gottes in dem Wort Gottes ist, in der Bibel ist. Ja. In der Bibelschule Brake, wo ich studiert habe, haben wir einen sehr interessanten Schweizer gehabt mit dem Namen Peter Gander. Und dieser hat eine ganz außergewöhnliche Bekehrungsgeschichte erlebt. Er ist nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen, hat auch nicht allzu viel Interesse gehabt am Glauben, an Gemeinde. Aber er war ein begeisterter Fahrradfahrer. Ja, mit dem Fahrrad ist er sehr viel gefahren. War ein langer Kerl, ja, bestimmt 2 Meter. Riesenkerl. So, und dann eines Tages hat er sich aufgemacht von der Schweiz aus. Er wollte nach Norwegen fahren, zu dem nördlichsten Punkt von Norwegen. Und er war unterwegs, ich weiß nicht, wie viele Wochen oder Monate, was weiß ich. Und er war irgendwo in Norwegen auf einer ganz einsamen Straße. Es ist so ähnlich wie wahrscheinlich Yukon oder Alaska. Da geht eine Straße, aber kaum ein Auto fährt. Ab und zu geht mal ein Bus, und auf so einer Straße war er unterwegs gewesen. Und stellt euch mal vor, zu der Zeit gab es noch keine E-Bikes, keine Elektrobikes, und er musste strampeln. Und ja, der war ganz schön fit gewesen. So, er war also dort in Norwegen, mitten in Norwegen, irgendwo in der Einsamkeit gewesen, und dann hat ihn mitten im Sommer ein Schneesturm erwischt. Oh, und zum Glück, sagt er, hat er gesehen, dass da eine Bushaltestelle war, und da hat er sich versteckt, ja, vor diesem Schneesturm. Und dann hat er in seinen Rucksack geguckt. Wenn der Schneesturm weht, was willst du machen? Du sitzt da, zu der Zeit gab es auch keine Cellphones, ja. Dann hat er in den Rucksack geguckt, naja, was habe ich denn eigentlich mitgenommen auf dieser Reise, und hat festgestellt, dass da eine Bibel drin war. Ja, ob der wusste auch nicht, wie die Bibel da reinkam. Wahrscheinlich, ihr habt ja auch diese Reiseberichte oder gelesen von Leuten, die dann unterwegs gewesen sind, und man hat sie gefragt, na, was hast du denn mitgenommen auf diese lange Reise? Und ja, neben all dem, was man braucht, um zu überleben, haben viele gesagt, die Bibel. Ja, hat er gesagt, ja, nehme ich auch mal die Bibel mit. Hat noch nie da reingeguckt. So, und jetzt war er mitten in Norwegen, in dieser Bushaltestelle, mitten im Schneesturm. Langweilig, was macht er? Er fängt an, die Bibel zu lesen. Wie fängt man ein Buch an zu lesen? Mit der ersten Seite. Ja, du fängst nicht irgendwo in der Mitte an. So hat er angefangen, Genesis. Ja, erst ein Buch Mose. Und er las und las und las. Ersten Tag hat er gelesen, der Schneesturm hält an. Zweiten Tag genau dasselbe, Schneesturm. Er liest weiter. Dritten Tag genau dasselbe, Schneesturm. Und so ist er, ich denke, das war der dritte Tag, ja, am Ende der Bibel angelangt bei Offenbarung. Man sagt, dass man die Bibel, wenn man sie kontinuierlich liest, insgesamt in 74 Stunden und 28 Minuten durchlesen kann. Und das war in seinem Fall so gewesen. Nach 3,5 Tagen war er bei der Offenbarung angelangt. Und dort mitten in Norwegen wusste dieser Peter Gander, dass er sich für Jesus entscheiden muss. Da war niemand, dem das gesagt hat. Ja? Lesend die Bibel wusste er automatisch, wenn das die Wahrheit ist, was dieses Buch sagt, wenn Jesus wirklich die Wahrheit ist, dann wusste dieser Peter, dann lebe ich falsch. Und wenn die Bibel die Wahrheit ist und Jesus Christus die Wahrheit ist, ja, dann muss ich diesem Jesus mein Leben anvertrauen, so wie das Wort das auch sagt. Und das hat er auch getan. Dort in einer Bushaltestelle, mitten im Schneesturm, ja, und sein Leben wurde verändert. Übrigens, der Schneesturm hat dann aufgehört und ich bin mir nicht sicher, ob er noch zu diesem Punkt da in Norwegen gefahren ist. Ich kann mir das vorstellen, aber ich weiß es nicht. Aber sein ganzes Leben hat sich ganz und gar verändert. Ja? Die Prioritäten, die er vorher hatte, die spielten keine Rolle mehr. Er wusste, ich habe mein Leben jetzt Jesus anvertraut, dann ist das wichtig für mich nun, was Jesus sagt, wie ich leben soll. Und so kam er auf die Bibelschule. Er machte einen Abschluss. Er hat dort auf der Bibelschule auch seine Frau getroffen, Gabi. Und gemeinsam sind sie dann nach dem Bibelschulabschluss nach Russland gegangen, auf das Missionsfeld in Russland. Haben in Russland missioniert, stellt euch mal vor. Und später kamen sie zurück und haben in den ostdeutschen Gebieten gedient. Die Bibel reicht aus zum Leben. Die Bibel, das ist es, wo die Kraft Gottes verborgen liegt. Ja? Und siehst, die Bibel reicht auch aus zum Leben und aber auch zum Sterben. Und das ist nun die zweite Illustration, die ich weitergeben möchte. Ein Pastor erzählte diese Geschichte. Er erzählte von einer Frau, älteren Dame, die er besucht hat. Und sie war wirklich eine liebevolle, wertvolle Dame, die kurz vor dem Tod stand. Und als er sie besuchte, sagte sie ganz verlegen zu dem Pastor, sie sagte, Pastor so und so hat seinen Namen genannt, sie sagte zu ihm, ich lebe in absoluter Angst. Ich fürchte mich vor dem Tod. Und der Pastor war ganz überrascht. Er kannte die ältere Dame aus der Gemeinde und der hat immer gedacht, dass sie eine wiedergeborene Christin sei. Sie hat auch immer am Abendmahl teilgenommen. Und so fragt er zurück, warum hast du denn solche Angst? Und sie sagte, ich habe Angst, dass ich nicht in den Himmel gehe. Na, der Pastor sagte, wie kommt das? Glaubst du nicht dem Evangelium? Sie sagte, doch, ich glaube. Und dann sagte er, hast du dein Leben Christus nicht anvertraut? Doch, das habe ich. Und es ist doch dein Verlangen gewesen, Jesus zu gehorchen, Jesus zu dienen. Sie sagte, ja. Der Pastor fragte, du liebst doch Jesus. Und sie sagte, ja. Und dann sagte der Pastor, dann verstehe ich aber nicht, warum du so furchtsam bist. Und sie sagte, als ich krank wurde, vor etlichen Monaten, und mir der Arzt bestätigte, dass ich sterben werde in einigen Monaten, habe ich Gott beschimpft und ihn verflucht. Und nun habe ich Angst, dass er mir nicht vergeben kann oder dass er mir nicht vergibt. Und ja, ihr Lieben, was sagt man so einer Person am Todesbett? Was sagt man so einer Person? Ja, sagt man, oh, das ist ein tiefes, das ist ein ernsthaftes Problem, psychologisches Problem. Wir müssen hier eine Psychoanalyse machen. Ja, und dann, ich kenne da einen Psychiater, ich schicke ihn dir mal und der wird dich mal auf den Zahn fühlen. Oder sagt man, ach, du musst einfach den Dämon des Zweifels austreiben, dann wird schon alles besser. Oder sagt man, du musst dich einfach in den Himmel visualisieren, ja, und dann wird schon alles besser. Und ich sage das nicht einfach so. Diese Dinge gibt es heute. Das ist das, was heute angeboten wird im Zusammenhang mit dieser sehr wichtigen Frage des Sterbens. Und das sind Dinge, die vertreten werden von manchen sogenannten Christen, ja. Was ist das Beste, was wir solch einer Person sagen können? Wir schlagen einfach die Bibel auf. 1. Timotheus 1, Vers 12. 1. Timotheus 1, Vers 12. Und da lesen wir, was der Apostel Paulus stehend unter der Leitung des Heiligen Geistes selber gesagt hat. Er schreibt, ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat und treu geachtet hat und gesetzt hat in das Amt Und dann sagt er, der ich zuvor war ein Lästerer und ein Verfolger und ein Schmäher, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. So, wenn Gott solchen Menschen vergeben kann, wie Saulus, ja, der gegen Christus selbst gekämpft hat, der seine Heiligen getötet hat, der Gott lästerte, so wie er selbst sagt, dann kann Gott jedem anderen Menschen auch vergeben, der in aufrechter Buße zu ihm kommt. Und das ist das, was wir verstehen, wenn wir die Heilige Schrift lesen. Ja? Woher kommt eigentlich diese Zusicherung der Vergebung in unserem Leben? Woher kommt die Heilsgewissheit, die wir in uns haben? Kommt sie daher, weil ich mich so fühle, dass mir vergeben worden ist? Nun, an einem Tag fühle ich das, an einem Tag fühle ich das nicht. So, was ist ausschlaggebend? Ja? Welches Gefühl ist ausschlaggebend? Woher kommt die Zusicherung der Vergebung? Kommt sie vielleicht aus der Gewissheit, dass ich eigentlich ein angenehmer Mensch bin, dass ich noch niemanden getötet habe, niemanden beschwindelt habe, dass ich immer zur Kirche gegangen bin, dass ich nebenbei manche missionarische Tätigkeiten unterstützt habe und andere positive Dinge getan habe. Nicht, dass das alles schlecht ist. Das ist nicht schlecht, das ist gut. Aber das ist nicht das Ausschlaggebende für meine Heilsgewissheit. Woher kommt die Zusicherung meiner Vergebung? Sie kommt aus dem Wort Gottes. Ja? Johannes 1, Vers 12 sagt uns ganz klar, diejenigen, die ihn aufgenommen haben, was ist mit denen? Denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Ja, das ist, was das Wort sagt. Wenn wir Jesus Christus angenommen haben, dann sind wir Gottes Kinder. Wenn wir Buße, aufrichtige Buße getan haben, dann ist das, was die Heilige Schrift sagt, dann ist das Realität in unserem Leben. So, es gibt viele Stellen, Schriftstellen, die wir uns ansehen können über das Wort Gottes. Und in der Predigt heute Morgen zitiere ich nur einen Bruchteil dieser Stellen. Und auch letzten Sonntag, das war nur ein Bruchteil der Stellen, die wir uns angeschaut haben. Aber es zeigt auch, beim Lesen dieser wenigen Bibelstellen wird uns bewusst, wir müssen das Wort Gottes lesen. Wir müssen es verinnerlichen. Wir müssen es ausleben. Ja, ganz praktisch. Und hören wir einmal, was das Wort Gottes uns in Petrusbrief versichert. 1. Petrus 2, Vers 2. 1. Petrus 2, Vers 2. Es wird gesagt, und seid begierig nach der vernünftigen lauteren Milch, als die jetzt geborenen Kindlein, damit ihr durch sie heranwachst. Ich lese das noch einmal. Und seid begierig nach der vernünftigen lauteren Milch, als die jetzt geborenen Kindlein, damit ihr durch sie heranwachst. Wir lesen das und wir überlegen, was meint Petrus? Meint er, dass wir uns eine Molkerei anschaffen sollen? Ja, und wir verstehen das. Er gebraucht ein Bild hier und er vergleicht das Wort Gottes mit der lauteren Muttermilch. Wir sollen nach diesem Wort Gottes so begierig sein, so wie ein Neugeborenes nach der Muttermilch. Und uns ist das bestimmt schon aufgefallen, wenn wir ein Baby gesehen haben, wenn es Hunger hat. Ja, das hört auf zu weinen, wenn es endlich die Muttermilch kriegt. Und es erstaunt mich zu sehen, dass diese Babys, ja, wir haben manche jetzt in der Gemeinde, und das ist schön zu sehen, diese Babys, wie, ich will nicht sagen, wie dick sie werden, das hört sich komisch an, ja? Aber wie gut sie aussehen, allein von der Muttermilch. Und man schaut sie an und man denkt, und ich frage immer, was gibt ihr ihr zu essen? Ja, dass sie so gut aussieht, so richtig pausbacken und richtig stark. Alles drin, was ein Baby braucht, ist in der Muttermilch. Ja? So, und dieses Verlangen nach dem Worte Gottes, das ist eigentlich ein Bild, das uns zeigt, wie unser Verlangen nach dem Worte Gottes sein muss. Es darf doch nicht nachlassen in unserem Wachsen als Christen. Ja? Geistlicher Wachstum, geistliche Standhaftigkeit, Heranreifen zu dem Vorbild Christi, ist verbunden mit unserer Leidenschaft nach dem Worte Gottes. Und wenn wir diese Leidenschaft nicht haben, wenn wir das Wort Gottes nicht lesen, kontinuierlich lesen, ja, dann werden wir abbauen, geistlich abbauen. Und dann wird es auch wie so eine Öde in unser Leben einziehen, wie so eine Wüste in unserem Leben sein, weil wir uns nicht richtig ernähren aus dem Worte Gottes. So wie ein Baby, ja, mit einer ungeteilten Hingabe nach Muttermilch verlangt, so sollen wir als Christen uns nach dem Worte Gottes ausstrecken. Und dann sagt Petrus Folgendes in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 3, er sagt, da seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat. Noch einmal. Da seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat. Wie das? Ja? Wie kriegen wir Kraft zum göttlichen Leben? Wie wissen wir, wie wir zu entscheiden haben in dieser chaotischen Welt, die total durcheinander ist? Wie passiert das? Er schreibt weiter, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend. Aha, und wir schließen daraus, okay, wenn wir wissen, wer Jesus Christus wirklich ist, passt auf, ihr Lieben, wenn wir wirklich wissen, wer Jesus ist, wirklich ist, wenn wir als Jesus als den erkennen, der er ist, dann haben wir alles, was wir zu dem göttlichen Wandel brauchen. Und dann verstehen wir auch die Bedeutung des Wortes und die Herausforderungen, die in diesem Wort stehen, ja, für uns als Christen. Und das geschieht. Wie wachsen wir denn in der Erkenntnis Jesu Christi? Wachsen wir dadurch, dass wir unsere Augen schließen und sagen, oh, jetzt meditiere ich einfach über Jesus nach? Können wir machen, ist nicht schlecht, aber das Beste ist, macht die Augen auf und schaut einmal, was das Wort Gottes über Jesus sagt. Und wenn ihr das gelesen habt, lest, was Jesus euch sagt, mir sagt, wie wir leben sollen, und dann tut es, weil ihr doch verstanden habt, dass Jesus Gott ist, der souveräne Herr. Ja? Ihr Lieben, alles, was wir brauchen für das Leben und die Gottseligkeit, steht im Zusammenhang mit dem Worte Gottes. Das können wir gar nicht voneinander lösen. Ja? So, deshalb erstaunt es mich überhaupt nicht, dass Christen oder Menschen, die sich Christen nennen, bei jedem Windstoß, der an sie kommt, sei es ein Problem oder eine Herausforderung, plötzlich denken, schmeißen ihre Hände in die Luft und sagen, es gibt keinen Gott. Ja, warum passiert mir das? Anstatt zu sehen, was die Heilige Schrift über das Leben eines Christen sagt. Ja. Und es wundert mich überhaupt auch nicht, dass der natürliche Mensch die Bibel als Hassliteratur abstempelt. Ich habe mich immer gefragt, wie geht das? Wie kann man das als Hassliteratur denn bezeichnen, besonders wenn man daran denkt, was Jesus in der Bergpredigt gepredigt hat. Ja, das ist doch wunderbar. Aber der natürliche Mensch gehört zu wem? Er gehört zum Vater der Lüge. Und das kommt genau heraus. Der Vater der Lüge, der Satan, er will nicht, dass die Wahrheit des Wortes Gottes proklamiert wird, dass die Bibel als die Wahrheit anerkannt wird. Und deshalb macht er die Bibel schlecht. Deshalb lästert er das Wort Gottes. Deshalb lästert er die Wahrheit. Und für uns auf der anderen Seite bedeutet es, dass wir als Kinder des Lichts ganz genau wissen, was die Bibel ist. Und deshalb müssen wir uns mit der Bibel auseinandersetzen. So reicht die Bibel aus. Reicht sie aus, um auf alle Belange und Kämpfe unseres Lebens eine Antwort zu sein? Und die Antwort ist, jawohl. Sie reicht aus. Und wenn jemand das verneint, ihr Lieben, dann nennt er Gott einen Lügner. Und genau das sind die meisten Menschen, die heute in der Welt leben. Sie heißen Gott einen Lügner, ja, weil sie das Wort Gottes ablehnen. Und viele lachen darüber und machen sich über das Wort Gottes lustig. Ist nicht gut. Ist die Bibel ausreichend? Das Wort Gottes ist ausreichend. Das Wort Gottes ist das, was wir brauchen. Es ist das Wort Gottes, das uns auferbaut, das uns stärkt, das uns Kraft gibt, in jedem Sturm unseres Lebens widerstehen zu können. In Lukas 16, schlag bitte die Stelle auf, gibt Jesus uns selbst ein Zeugnis für die Allgenugsamkeit der Schrift. Und er erzählt in diesem Kapitel unter anderem eine faszinierende Geschichte, die uns einen Einblick gewährt in die Ewigkeit. Manche meinen, es ist ein Gleichnis, aber in keinem anderen Gleichnis, so viel mir bewusst ist, gebraucht Jesus einen Namen, außer in dieser Geschichte. Deshalb denke ich, dass es nicht ein Gleichnis ist, sondern eine Begebenheit, die Jesus weiter erzählt, eine Begebenheit, die sich wirklich so zugetragen hat. So, er erzählt hier von zwei Männern. Er erzählt von einem armen Bettler mit dem Namen Lazarus und einem reichen Mann, dessen Namen es war nicht wert, dass der Name dieses reichen Mannes erwähnt wird. Aber beide sterben und beide gehen in die Ewigkeit. Und der eine, der Bettler Lazarus, geht in die Ewigkeit mit Gott. Ja, und der reiche Mann hingegen geht in die Ewigkeit des ewigen Verderbens. So, als der reiche Mann die Schrecklichkeit, die Grausamkeit seines Schicksals dann erkennt und er ist sehr besorgt, darum dann auch, dass seine fünf Brüder, die nicht besser sind als er, ihn wahrscheinlich irgendwann einmal dort in der Verdammnis, dass die ihm Gesellschaft leisten werden. Ist auch interessant, ja, dass genau hingewiesen wird, fünf Brüder. In einem Gleichnis ist doch gleichgültig, wie viele Brüder es sind. Nein, die Schrift sagt, es waren fünf Brüder. Und deshalb denke ich, dass es kein Gleichnis ist, sondern wirklich eine wirkliche Begebenheit, die sich genauso zugetragen hat. So, dieser reiche Mann sitzend in der Hölle, in der Verdammnis, er bittet Abraham, dass dieser doch unter anderem den Lazarus wieder auf die Erde schickt, ja, damit dieser seine fünf Brüder warnt. Abraham hört sich das an und dann sagt er folgendes, Vers 29. Schaut einmal, was da steht. Er sagt, sie haben Mose und die Propheten. Lass sie dieselben hören. Ja, wo denn? Ist doch klar, in der Schrift. Und jetzt spricht der reiche Mann, er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. So, was macht der reiche Mann hier? Er bittet um ein übernatürliches Zeichen. Oh, wenn einer aus den Toten kommt, ja, dann werden sie anfangen zu glauben. Hören wir einmal, was Abraham sagt. Er sagt, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufstünde. So was sagt Abraham. Er sagt schlicht und einfach, glauben Sie der Schrift nicht, werden Sie auch diesem Zeichen der Auferstehung nicht glauben. Mose und die Propheten, ihr Lieben, das ist das Alte Testament. Was haben wir von Andy Stanley gehört? Er sagte, wir müssen uns davon lösen. Abraham sagt, no, macht bloß nicht. Ja, löst euch nicht von dem Worte Gottes, weder im Alten noch im Neuen Testament. Hört genau hin, was das Wort Gottes sagt. Und wir brauchen keine übernatürlichen Machterweisungen Gottes. Warum nicht? Das Wort ist mächtig genug. Das Wort Gottes ist mächtig genug. Reicht das Evangelium nicht aus, um Leute zu überzeugen, werden die Zeichen auch nicht diese Wirkung haben, die man sich von ihnen erhofft. Ja, und das sehen wir ganz deutlich in der Offenbarung. Ja, in der Offenbarung lesen wir, dass die Menschen erkennen, dass die Gerichte, die über sie hereinbrechen, Gott gewirkt sind. Die wissen das ganz genau. Kommen sie zum Glauben? Nein, sie fluchen Gott. Ihr Lieben, all das, was unser Leben und unsere Seele sowie die Beziehung zu Gott betrifft, dafür reicht die Bibel völlig aus. Der Schlüssel ist, dass wir diesem Wort glauben, ja, und diesem Wort auch dementsprechend folgen oder gehorchen. Eine Bibelstelle möchte ich noch mit uns zitieren, ja, und dann einiges dazu sagen und dann eine kurze Illustration gebrauchen, um das noch einmal zu unterstreichen, was wir gemeinsam heute gelernt haben. 2. Timotheus 3, Vers 15. Wir kennen diesen Vers wahrscheinlich auswendig oder zumindest wie er fließt. Wir wissen genau, dass hier von dem Worte Gottes gesprochen wird. Es wird gesagt, 2. Timotheus 3, Vers 15, und weil du von Kind auf die Heilige Schrift weißt, kann dich dieselbe unterweisen zur Seligkeit, Heilige Schrift, durch den Glauben an Christum Jesu. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung, in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. So, die Schrift reicht aus, um uns weise zu machen für das Heil. Sie reicht aus, um unsere Lehre zu sein. Sie reicht aus, um uns zu ermahnen, uns zu strafen. Sie reicht völlig aus, um den Menschen vollkommen zu machen, zu allem guten Werk geschickt. Ihr Lieben, was hat denn der Apostel Paulus vergessen zu erwähnen? Nichts. Und die Antwort ist auch hier, das Wort Gottes reicht aus. Ich möchte mit einer kurzen Geschichte unsere Betrachtung heute Morgen schließen. Ich habe diese Geschichte schon einmal erzählt, aber sie passt so richtig in diese Botschaft heute Morgen hinein. Ein englisches Schiff scheiterte im vergangenen Jahrhundert in der Nähe einer Insel im stillen Ozean. Stiller Ozean ist der Pazifik. Pazifik meint eigentlich friedlicher Ozean. Pazifismus kommt, ja, dasselbe, aber man hat es ein bisschen verändert. Stillen Ozean. Das ist der friedliche Ozean. So, gibt es auch Unglücke, und eben ist ein Schiff, das aus England unterwegs war, ist dort untergegangen bei einer Insel. Und die Schiffbrüchigen, die fanden eine Aufnahme bei den Eingeborenen auf einer Insel. Ja? Und der Kapitän, natürlich, der wurde dann von dem Häuptling in seiner Hütte selbst bewirtet. Und er war sehr froh darüber. Das beste Essen gab es natürlich bei dem Häuptling. Und dann sieht aber dieser englische Kapitän, wie eine Bibel in der Sprache dieser Ureingeborenen dort liegt, und der zeigt auf das Buch und sagt und lacht darüber und sagt, das ist ein törichtes Buch. Er sagt, die Aufgeklärten in unserem Land, England, die glauben nicht mehr daran. Der Häuptling dachte ein bisschen darüber nach und sagte, Kapitän, schimpfen Sie nicht auf dieses Buch, denn es hat Ihnen heute das Leben gerettet. Und er sagte, bevor das Buch in meine Hütte kam, haben wir die Schiffsbrüchigen gegessen. Heute bewerten wir sie. Und dieses Buch hat uns verändert. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Ja? So, wir können sagen, oh, ich glaube es. Aber was nutzt es, wenn wir das Wort Gottes in unserem Leben nicht anwenden? Was nutzt es uns? Dieser Kannibale hätte ja auch sagen können, oh, ich glaube, dass die Bibel Recht hat. Ja, ich glaube der Bibel, aber die Schiffsbrüchigen, die schmecken so gut. Ja, und ebenso ist das auch mit uns. Ebenso ist das mit uns. Nicht, dass wir jemanden essen, aber manchmal gehen wir Kompromisse ein. Ja, und das darf nicht sein. Wir können es so oft beteuern, wie wir wollen, dass wir diesem Wort glauben. Wenn wir es nicht tun, es ausleben, wird es uns nichts helfen. Ich möchte etwas lesen von einem Bibellehrer, der 2022 gestorben ist, der etwas sehr, sehr Richtiges geschrieben hat in einem seiner Bücher über die Bibel. Er schreibt, die Gewissheit über die großen Fragen der Christenheit und des christlichen Verhaltens ist mangelhaft. Der außerhalb stehende Beobachter sieht uns Christen stolpern von einem Unsinn zum anderen und von einem Angebot zum anderen, wie ein Betrunkener im Nebel, der nicht weiß, welchen Weg er gehen und welche Richtung er einschlagen soll. Die Predigten sind durcheinander, die Köpfe sind planlos, die Herzen sind besorgt, der Zweifel raubt die Kraft. Und dann sagt er weiter, ungleich den ersten Christen, die nur in 3 Jahrhunderten das ganze römische Reich mit dem Evangelium durchdringten, oder den Puritanern, die durch die Erweckung eine große missionarische Bewegung ausgelöst haben, fehlt uns die Gewissheit. Und dann die Frage, warum fehlt uns die Gewissheit? Und er schreibt, weil die Christen eine sündhafte Sicht haben in Bezug zu dem Worte Gottes, in Bezug zu der Bibel, zu der Heiligen Schrift. Ihr Lieben, das darf in unserem Leben nicht sein. Wir wissen, was die Bibel ist. Es ist das Wort Gottes. Wir haben das in unserem Leben selbst erlebt, als wir auf dieses Wort, auf das Evangelium eingegangen sind, unser Leben Jesus Christus anvertraut haben. Wir haben es verstanden, ja, dass es das Wort Gottes ist. Wir haben es erlebt und nun heißt es, dieses Wort auszuleben, tagtäglich in unserem Leben. Das Wort Gottes will geglaubt werden und wir müssen diesem auch ganz praktisch gehorchen. Da ist keine extra Medizin oder keine extra Erleuchtung notwendig. Wir haben alles, was wir brauchen in der Heiligen Schrift. Wir müssen nur gehorsam leben. Und darin eben entdecken wir auch die Allgenugsamkeit des Wortes Gottes, wenn wir hören, wenn wir gehorchen und wenn wir auf dieses Wort ganz praktisch eingehen in unserem Leben. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Amen.